Guten Morgen, guten Morgen. Jetzt, ja, guten Morgen. Nachdem ich bei den letzten Predigen ziemlich zu kämpfen hatte, immer mit der Technik, habe ich mich entschieden, heute keine PowerPoint zu machen. Heute kämpfe ich nicht. Thema und Predigttext, den habe ich weitergesendet. Wenn jetzt die Technik nicht böse mit mir ist, müsste der sogar auftauchen. Genau, wunderprächtig. Dank an das Beamer-Team. Wie weit geht die Liebe? Johannes 13, die Verse 1 bis 15. Die Liebe, die ist ja in unserem Sprachgebrauch recht häufig vertreten. Und im Normalfall sagt man auch jemanden, dass er eine Mutter mit Vorsicht zu genießen hat, wenn man die Kinder angeht. Also zum Beispiel eine Bärenmutter lässt erst locker, wenn der Angreifer oder der vermeintliche Angreifer nicht mehr am Leben ist, bis zur absoluten Selbstaufgabe. Und in unserem Job, also dem Lehrerjob, erlebt man so einige Mütter, die bis zur Selbstaufgabe ihre Kinder unter dem Deckmäntelchen der Liebe begleiten. Also diese Liebe an sich, dieses Wort, ein großes Wort, das oft verwendet wird, im Alltag oft verwendet wird, in den ersten Zeiten des Verliebtseins möchte man für den Partner auch alles tun. Man verspricht, die Sterne vom Himmel zu holen. Wie das mit der Umsetzung dann ist, ist ein bisschen schwierig. Aber irgendwie ist da was Besonderes dabei. Die Liebe, von der ich hier spreche, hat mit unserer, die wir so allgemein verwenden, gar nichts zu tun. Das ist eine andere Liebe. Im Griechischen gibt es da bessere Begriffe für. Da ist die griechische Sprache etwas voller. Ja. Aber im Deutschen haben wir eben nur diesen Begriff Liebe. Also keine Angst, ich wechsle jetzt nicht in den Deutschunterricht. Wir können es dann mit Adjektiven stärker untermauern, wie diese Liebe ist. Aber das reine Wort Liebe gibt nur die Liebe wieder. In Johannes 13 geht es um die Liebe. Es geht ums Abendmahl, aber nicht vorrangig. Überschrieben ist es mit die Fußwaschung. Ja, was hat jetzt Fußwaschung mit Liebe zu tun? Ich lese mal den Text vor und dann wie alt hergebracht aus der Bibel und nicht von einer Folie. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war, ab. Dann kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Es ist nicht das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Es ist zwar das letzte, aber darauf geht Johannes gar nicht so ein. Sein Augenmerk liegt auf etwas anderem. Die Abendmahle, die Jünger mit Jesus kennengelernt haben, liefen wahrscheinlich immer gleich ab, so wie es damals üblich war. Und keiner der Jünger kam jemals auf den Gedanken, dass Jesus ihm die Füße waschen könnte. Denken wir mal kurz an uns. Füße waschen, okay. Sich selber die Füße waschen, das geht ja noch. Aber ich habe zum Beispiel eine Frau, wenn ich nur die Andeutung mache, dass ich an ihre Füße komme, ist die schon auf der Flucht, weil die dermaßen kitzlig ist, das würde die gar nicht aushalten. Wir waren in Ägypten in Urlaub und haben uns mal durchgerungen zu einer Maniküre an den Füßen. Es war sehr unangenehm, jemanden dem Fuß zu reichen, dass er diesen Fuß reinigt. Es war für mich sehr unangenehm und hat mir unwahrscheinlich Überwindung gekostet. Und ich habe mich gewundert, dass meine Frau nicht flüchtend über den Strand gerannt ist. Sie hat sich also zusammengerissen. Es war eine unangenehme Situation für mich, weil wir sind ja dort auch den ganzen Tag barfuß unterwegs gewesen. Und jetzt mit diesen dreckigen Füßen jemanden die hinzuhalten, dass der die wäscht, das war mir persönlich sehr unangenehm. Wie muss das erst für jemanden sein, der jemand anderen die Füße wäscht? Wenn man in der damaligen Zeit durch die Gegend gelaufen ist, und meistens war es Laufen, waren die Sandalen, die Jesuslatschen, wie wir sie im Osten genannt haben, die waren offen. Da war Sand drinne, da war Schmutz drinne, da musste man auch mal, weil man einem Eselshaufen nicht ausweichen konnte oder nicht aufgepasst hat, hat man da auch mittendrin gestanden. Und da war kein Schuh drumherum, sondern es ging auf die nackte Haut. Und alles das war an den Füßen dran. Also es war schon unangenehm. Und jetzt sagt Jesus: Ich wasche euch die Füße. Wer sich dort in der Historie ein bisschen auskennt, weiß, die Füße wurden von Dienern gewaschen. Von Sklaven. Die haben ihren Herren die Füße gewaschen. Also eine sehr erniedrigende Arbeit. Und genau diese Arbeit übernahm jetzt Jesus. Der Rabbi, der Meister, der Herr genannt wurde. erniedrigte sich, ging auf die Knie vor seinen Jüngern und wusch ihnen die Füße. Stellt euch vor, Kopfkino, zu einer Frau Merkel in den Bundestag kommt das einfache Volk zur Befragung und sie kniet sich nieder und würde den Leuten die Füße waschen. Die Bild-Zeitung würde sich überschlagen. Es ist kaum vorstellbar, dass ein König einem Niederen die Füße wäscht. Der Klaus hat mich vorhin so angestupst, komm, wir stellen eine Schüssel Wasser hin, mal sehen, wer vorgeht, dir die Füße zu waschen. Er hat sich gleich angeboten, aber ich habe das dankend abgelehnt, weil ich nicht weiß, wie ich dann reagiere. Nicht, dass ich dann doch austrete. Das wäre gefährlich geworden. Aber wenn wir sehen, oder ich möchte euch sehen, wie ihr reagiert, statt des Begrüßungsteams vorne am Eingang würde unser Pastor stehen mit einer Schüssel Wasser und würde jeden, der reinkommt, die Füße waschen. Wie viele würden es wirklich annehmen? Und wie viele würden sagen, na, lass mal, das ist nicht notwendig? Weil es uns selber unangenehm ist. Und ähnlich ging es den Jüngern. Den Jüngern war es unangenehm, weil sie die Situation erfassten, wie kann der, der eigentlich über uns steht, uns die Füße waschen? Aber Jesus hat gesagt, vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende, bis zur Vollendung, bis zur absoluten Vollendung. Und ein Teil dieser Vollendung der Liebe ist die Fußwaschung. Es gibt noch eine Steigerungsmöglichkeit, indem man, in vielen Völkern war es damals so, den Fuß auf seinen Kopf stellt. Das heißt, ich bin absoluter Untertan, ich bin absolut niedrig, du bist mein Herr, als Demonstration, du könntest mich auch zertreten. Und genauso tief ist Jesus in seiner Liebe gegangen. Er hat es vollendet. Dieser Weg zur Vollendung mit den Worten am Kreuz, es ist vollbracht. Liebe in einem Maße, die wir kaum verstehen können. Wenn wir jetzt sagen, wollen wir nicht so hoch hängen. Füße waschen haben andere auch gemacht. Jesus hat die Füße seiner Jünger gewaschen in dem Bewusstsein, dass der Verräter dabei ist. Er wäscht demjenigen die Füße, der ihn verraten wird, der ihm den Tod ausliefert. Vor diesem Menschen erniedrigt er sich und wäscht ihm die Füße. Es ist ein Jünger dabei, der ihn dreimal verleugnen wird, noch bevor der Hahn kräht. Auch diesem wäscht er die Füße. Jesus macht keinen Unterschied. Die, die zu ihm gehören, denen wäscht er die Füße. Und er sagt es ganz deutlich, wer sich nicht von mir die Füße waschen lässt. Also akzeptiert, dass ich für ihn gekommen bin. Der gehört auch nicht zu mir. Und es muss nicht das Haupt gesalbt werden und es müssen nicht die Hände gewaschen werden. Es reicht zu erkennen, dass Jesus die Dienerschaft übernommen hat, für sich anzunehmen. Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber ähnlich ist es, man kann es miteinander vergleichen, um ein Bild für die heutige Zeit auch zu bekommen. Der Kniefall von Willy Brandt in Warschau, den haben viele nachgemacht. Aber der einmalige Kniefall, der ist im Gedächtnis geblieben. Und hier ist das mit Jesus auch. Es geht nicht darum, dass wir wirklich jedem die Füße waschen. In der heutigen Zeit ist diese Fußwaschung eben nicht mehr so in. Aber es geht darum zu erkennen, ich diene euch. Wir dienen uns untereinander in Liebe. Und dieses Dienen ist vielfältig. Das muss nicht die Fußwaschung sein. Das sind Hilfestellungen, das sind die Fahrt nach Ottawa zum Helfen. Wir dienen. Wir sind nichts Besseres. Wir sind Kinder Gottes und Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir miteinander umgehen sollen. Keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner ist besser als der andere. Wir hatten alle eins gemeinsam. Alle, wie wir hier sitzen, waren wir Sünder. Ich bin ja noch nicht fertig. Lass doch erst mal wirken und setzen. Ich wollte eigentlich, dass die Köpfe so, ja, der hat ja recht. Ja, wir waren Sünder, wir sind Sünder, aber wir haben etwas anderes. Uns wurde vergeben. Wir haben Jesus angenommen. Wir haben erkannt, dass auch er uns die Füße waschen würde. Er will uns dienen. Wir haben ihn als Heiland erkannt. Und deshalb leben wir in einer Heilsgewissheit. Nicht nur in der Hoffnung, sondern in der Heilsgewissheit. Und mit dieser Heilsgewissheit können wir die Liebe weitertragen. Nicht nur in der Gemeinde, da ist es schon schwierig genug, untereinander die Liebe weiterzugeben. Aber wir sollen sie in die Welt tragen. Und ich weiß, wie schwer mir das fällt. Ich weiß, wie schwer das ist, jedem mit einer entsprechenden Portion Liebe gegenüberzutreten. Zu wissen, Gott liebt den. Genauso wie mich. Er liebt ihn und ich stelle mich hin und urteile über ihn und mache ihn nieder. Wen mache ich eigentlich nieder? Wen beleidige ich dann? Ich beleidige Gott. Wir haben alle verschiedene Charaktere und der eine geht ein bisschen schneller hoch und der andere braucht ein Weilchen, eher die Zornesröte ins Gesicht steigt. Trotz alledem liebt uns Gott. Trotz alledem liebt Gott seine Schöpfung. Und es wird gerade zu dieser Zeit, wird in dieser Welt die Liebe vergessen. Sie wird immer kleiner. Das, was in den Medien auftaucht, ob es im Fernsehen, im Radio, Facebook, WhatsApp, es ist immer mehr Hass, es ist immer mehr Neid. Von Liebe keine Spur. Wir leben in unruhigen Zeiten, in sehr unruhigen Zeiten. Und wir wissen, dass der Widersacher über diese Welt zurzeit eine gewisse Macht hat. Und in dieser Zeit oder in der jetzigen Zeit spielt er die gnadenlos aus. Wir sind nur kleine Lichter im Gefüge dieser Welt. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite. Und er hat uns gezeigt, was Liebe heißt. Und Liebe überwindet den Hass. Wollen wir mutig sein in der Liebe? Untereinander als Geschwister in der Gemeinde, aber auch in Hemsbach, in Birkenau, in Waldmichelbach, an unserer Arbeitsstelle. Es gibt genug Leute, die ihr am liebsten in den Hintern treten würdet. Wenn ihr denen mal in Liebe begegnet, glaube ich, dass sie sich mehr getroffen fühlen, als wenn sie den erwarteten Tritt kriegen würden. Denn ihr reagiert dann ganz anders und diese Menschen werden feststellen, hier stimmt etwas nicht. Genauso wie die Jünger festgestellt haben, hier stimmt etwas nicht. Das ist irgendwas anderes, das passt nicht. Und das bleibt wahrscheinlich mehr in Erinnerung, als wenn ihr so reagiert, wie die Welt das erwartet. Ich weiß, es ist schwer. Und wenn ich an meine Charakterzüge denke, ist es schier unmöglich, wenn ich nicht Gott auf meiner Seite hätte. Er hat es uns zum Vorbild getan. Er hat sich erniedrigt, weil er uns liebt. Er hat es nicht getan, um irgendetwas dabei rauszuschlagen. Nein. Er hat es als Beispiel für uns getan, damit wir wissen, wohin kann Liebe führen. So weit kann Liebe gehen, dass ich mich erniedrige für andere. Ohne etwas dazu für zu erwarten. Ich tue es einfach, weil ich Gottes Schöpfung liebe. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, feiern wir nicht nur das Gedächtnis an das Blut und das Opfer. Wir feiern dieses Abendmahl in Erinnerung auch an die unendlich große Liebestat, die Jesus uns erwiesen hat. Es ist ein Fest, dieses Abendmahl, der Liebe. Denn Jesus hat bis zur Erfüllung alles getan, weil er uns liebte. Und in dieser Liebe, in dieser Erinnerung, in diesen Gedanken nehmen wir heute das Abendmahl. Für seine Tat aus Liebe am Kreuz, für seine Tat der Fußwaschung, für seinen Weg, den er auf dieser Erde gegangen ist. Jesus liebt dich und dich und dich und mich. Nehmen wir ein bisschen dieser Liebe und geben sie untereinander weiter. Amen.